Der DM Podcast. Museum zum Hören.
Ich muss zugeben, ich habe es irgendwie noch nicht so ganz erkennen können, den Charme dieses Glasfaserkleides, weil es tatsächlich extrem verschmutzt war. Ja, es hat halt auch viele lose abstehende Fasern und das hat sich dann ergeben, wie wir es zum ersten Mal im Depot aus dem Karton genommen haben, auf den Tisch gelegt und ausgebreitet haben.
Rund 5 Jahre ist es her, da hat Charlotte Holzer im Depot des Bayerischen Nationalmuseums ein altes Kleid entdeckt. Es befand sich in schlechtem Zustand, nur ein Fetzen. Aber die gelernte Restauratorin hat mehr darin gesehen. Eine Geschichte, die sie ins Amerika Ende des 19. Jahrhunderts führt.
Wir haben an diesem Ort eine großartige Gemeinschaft verschiedener Völker versammelt, dessen gigantische Ausmaße weltweit bestaunt werden. Wir haben Gebrauchs- und Kunstgegenstände hergestellt und hier zusammengetragen als Ausdruck amerikanischer Ästhetik und Erfindungsgeistes. Vergegenwärtigen wir uns der Bedeutung, die dieser Zeremonie zugrunde liegt, und halten wir uns die Eindrücklichkeit dieses Momentes vor Augen. Denn durch einen Knopfdruck wird nun die Maschine, die dieser riesigen Ausstellung Leben einhaucht, in Gang gesetzt. Mögen durch unsere Hoffnungen und Bestrebungen Kräfte geweckt werden, die zukünftig das Wohlergehen, die Würde und die Freiheit der Menschheit prägen.
»300.000 Menschen sind dabei, wenn Präsident Grover Cleveland am 1. Mai 1893 den Knopf drückt und damit die Weltausstellung in Chicago eröffnet. In diesem Augenblick schießen Wasserfontänen 20 Meter hoch in die Luft, Glühbirnen fangen an zu leuchten und ein gigantisches Riesenrad beginnt sich zu drehen. 400 Jahre nachdem Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hatte, möchte das Land zeigen, dass es sich nicht mehr verstecken muss hinter der alten Welt. Die Ausstellungsfläche ist komplett elektrisch beleuchtet und sie ist die bislang größte, mit 2,5 Quadratkilometern, einer Fläche in etwa dreimal so groß wie der Olympiapark in München. Die Presse spricht nur von der White City, denn alle Fassaden sind weiß. 70.000 Aussteller präsentieren hier ihre Erfindungen, wie die erste Spülmaschine und der erste Fahrsteig, der sich heute an jedem größeren Flughafen wiederfindet. Die meisten Aussteller kommen aus Amerika selbst, wie die Libby Glass Company aus Ohio.
Libby Glass hat einen Pavillon errichtet, etwas außerhalb von dem offiziellen Ausstellungsgebäude. Und Pavillon bedeutet, dass sie tatsächlich eine komplette Glasfabrik dort errichtet haben. Mit den Möglichkeiten, alle Herstellungsschritte der Glaserzeugung zu zeigen. Also angefangen von Mischen der Rohstoffe, Erhitzen, Schmelzen, Sonstiges und dann eben auch Erzeugen von diesen Glasstangen, die man unter anderem eben fürs Glasspinnen braucht. Und die Libby Glass Company war auch besonders bekannt für geschliffene Tafelgläser und die gab es dann natürlich auch zu sehen. Und man konnte all diese Dinge auch erwerben in einem Souvenirshop. Man hat sich auch richtig viel Mühe gemacht, das quasi ästhetisch ansprechend zu machen, in Form von so einer Art italienischen Pavillon, der dann, so sah das von außen aus. Und zum Beispiel hat man den Schornstein, den man braucht, für die Öfen zum Schmelzen, dann mit so einer kompletten Kuppel umfangen und ja, also sehr dekorativ gearbeitet. So wie ich das gelesen habe, jetzt auch ein richtig großes finanzielles Investment von Edward Libby persönlich.
Die Presse beschreibt den Ausstellungsstand als Kristallpalast. Was Charlotte Holzer interessiert, ist eine Station, die das traditionelle Glasblasen mit einem anderen Handwerk verbindet, der Weberei.
Man hat als Ausgangsprodukt einen Glasstab und diesen Glasstab erhitzt man dann über einer Glasbläserlampe. Und wenn das quasi anfängt, weich zu werden, zieht man einen Faden ab und montiert den auf einem Rad. Und anschließend füttert man immer mehr Glas in die Flamme ein und dreht dann das Rad, zieht quasi diesen Faden ab. Das heißt, es ist jetzt im klassischen Sinn kein Spinnen, aber man hat diese Assoziation halt, wenn man das Rad hat, mit dem ein Faden abgezogen wird.
Um daraus genügend Stoff für ein Kleid herzustellen, brauchten die Glasbläser mehrere Arbeitstage, meint Holzer. Ein Aufwand, der den Kunden einiges kostet.
Die Preise, die erzählt wurden, waren um die 1.000 bis 2.500 Dollar. Und wenn man das vergleicht zum Kleid, was man sich für seinen Alltag gekauft hat, als untere Mittelschicht, ungefähr hatte 10 Dollar gekostet. Also das ist echt absolut high class.
An Schaufensterpuppen sind zwei solcher Glasfaserkleider ausgestellt, passend zum Konzept der White City, in strahlendem Weiß, mit weit ausladenden Rüschenärmeln und Fransen am Rocksaum. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, um sich den Entstehungsprozess anzusehen. Unter ihnen auch Mitglieder des spanischen Königshauses, Prinz Antonio und seine Frau Prinzessin Maria Eulalia von Spanien. Schnell ist die junge Frau angetan von dem High-Class-Kleid. So sehr, dass es nur wenige Stunden dauert, bis der Firmenpräsident eine Mitteilung in den Händen hält, unterschrieben von der Prinzessin selbst. Die Libby Glass Company gehöre ab sofort zu den persönlichen Glasschleifern ihrer königlichen Hoheit, heißt es darin. Verbunden damit ist der Auftrag, Eulalia auch solch ein Glasfaserkleid anzufertigen. München 2019. Ausgebreitet auf dem Labortisch von Charlotte Holzer liegt das, was von der Spezialanfertigung für die spanische Prinzessin noch übrig ist. Der Rock. Wie ein Kaffeefilter sieht er aus. Fäden gerissen, teilweise zersetzt. Am Rocksaum braune Flecken. Das Strahlen verblasst.
Das äußert sich, wenn man einfach nur drauf schaut, so wie eine total matte, weiße Oberfläche. Was ja eigentlich auf den ersten Blick nicht so untypisch ist für ein weißes Kleid. Aber wenn man sich dann die Fasern im Mikroskop ansieht, erkennt man viele kleine Kristalle, die quasi auf jeder einzelnen Faser aufsitzen. Und das hängt damit zusammen, dass das Glas an sich eine bisschen instabile Zusammensetzung hatte und dass die Aufbewahrungsbedingungen so krass waren. Krass in dem Sinne, dass hohe Feuchtigkeitswerte herrschten, dass es sehr schmutzig war in dem Depot. Und das hat dann dazu geführt, dass Substanzen, die aus dem Glas an die Oberfläche wandern, wegen der Feuchtigkeit, mit dem Schmutz aus der Umgebung reagieren und dann diese Kristalle bilden.
Auf seinem Weg hierher hat das Prinzessinnenkleid viel durchgemacht. Eine Reise von Chicago über Spanien bis nach Deutschland. Zwei Weltkriege hat es hinter sich, wurde sogar in einem Luftschutzkeller gelagert. Das hat Spuren hinterlassen. Charlotte Holzer hat die Schäden dokumentiert und sich eine geeignete Methode überlegt, mit der sie das Kleid reinigt. Das Problem? Es gibt kaum vergleichbare Restaurierungsarbeiten. Und wenn, dann stimmen die Exponate nicht eins zu eins mit dem Glasfaserkleid überein.
Was total anders war, dass man bei dem Kleid eben diese ganz enge Verbindung hat von Glas und Seidenfasern. Das war in den anderen Exponaten nicht so. Und dass ich es einfach komplett an dieses Kleid anpassen musste. Und dadurch, dass das gesamte Textil so instabil war, musste ich mir halt auch Dinge überlegen, wie werde ich das Textil bewegen, während ich das reinige? Mit welchen Werkzeugen kann ich überhaupt auf diese Oberfläche gehen? Und da bleibt es tatsächlich nur, wenn man ganz vorsichtig mit Pinseln drüber streicht, weil alles andere wie Schwämme oder Tücher einfach die Fasern brechen.
Gereinigt wird auf einer durchlochten Platte mit ganz vielen stecknadelgroßen Löchern. Darunter befindet sich ein Auffangbecken und angeschlossen daran ein Staubsauger. Legt die Restauratorin Stoff auf die Platte, entsteht durch das Saugen ein Unterdruck. Während sie das Stück Stoff vorsichtig mit Wasser beträufelt und mit einem feinen Pinsel reinigt, saugt der Staubsauger Flüssigkeit und Schmutz ab. Rund 170 Stunden dauert es, bis der Prinzessinnenrock wieder glänzt. Im Gegensatz zu Naturfasern hält sich in Glasfasern der Schmutz nicht so hartnäckig. Der Vorher-Nachher-Unterschied ist daher enorm. So schön es jetzt aussieht, angenehm zu tragen war das Kleid nicht, meint Charlotte Holzer.
Ich denke, man kann Probleme kriegen, vor allem an den Ärmeln, weil da oft so Fransen aus Glasfasern angebracht sind, die dann rausstehen, abbrechen können, sich in die Haut reinpieksen und da Reizungen verursachen. Aber jetzt so das Oberteil und der Rock, das hat alles nochmal ein Futter drunter. Man trägt ja selber auch nochmal Unterwäsche, wo es eigentlich nicht dazu kommen sollte, dass man wahnsinnig viel Glasfasern abbekommt. Und wenn, also es sind Reizungen, es ist natürlich nicht gut für die Haut, es ist auch nicht unbedingt angenehm, aber lebensgefährlich, würde ich sagen, ist es nicht.
Ob Prinzessin Eulalia ihr Kleid überhaupt getragen hat, ist unklar. Von der Prinzessin im Kleid existiert zumindest kein einziges Foto, keine Schriftquellen darüber. Charlotte Holzers Nachforschungen führen sie nach Amerika, in Archive und Museen. Immer wieder stellt sie sich die Frage, warum Glasbläser mit Großindustriellen zusammenarbeiten und sich diesen Aufwand antun. Denn die Kleider sind unpraktisch und sehr zerbrechlich. Hergestellt wurden nur sehr wenige. Sie stößt auf Puppenkleider, Sonnenschirme und andere Accessoires aus Glasfasern und kommt zu dem Schluss, das Ganze war geschicktes Marketing. Für Glasbläser boten solche Kleider eine Chance, ihr Können zu zeigen. Für Firmen waren sie Hingucker, Teil einer Werbeaktion. Auf der Weltausstellung von 1893 lockte zwar der imposante Kristallpalast die Besucher an, Bewunderung gab es aber für filigrane Arbeiten, wie das Glasfaserkleid. Der restaurierte Rock von Eulalia soll darum auch nicht wieder in einer Kiste im Depot landen, abgeschieden von der Außenwelt. Er soll Teil der Glastechnikausstellung sein, drapiert auf einem Gestell, im Hintergrund ein Foto des kompletten Kleids, damit der Besucher einen Eindruck davon bekommt, wie es damals ausgesehen haben muss. Charlotte Holzer will mit Hilfe des Rocks zeigen, welche Entwicklung das ungewöhnliche Material hinter sich hat.
Ich fände schön, wenn der Besucher von der kleinen Ausstellung des Glasfaserkleides mitnimmt, wie es eigentlich angefangen hat mit der Technologie, dass man diese kunsthandwerkliche Anwendung sieht, auf den ersten Blick einfach ein Glasfaserkleid, was ja doch ziemlich kurios ist in dem Sinn, und dann auch erlebt den Kontrast zu der modernen Anwendung. Es hat so angefangen im wirklich handwerklichen Bereich und wurde dann hochindustriell.
Heute werden Glasfasern beim Wärmedämmen benutzt, in Form von Glaswolle, oder im Bereich der Datenübertragung als Glasfaserkabel. Der Rock der Prinzessin wirkt da wie ein Fremdkörper. Aber bei ihm laufen unsere heutigen Fäden zusammen. 10 Minuten Mond, Facebook und ein Museum in Flammen. In der nächsten Folge des DM-Podcasts geht's um die Digitalisierung. Andrea Geipel vom VR Lab spricht über die Herausforderungen und Chancen, die sich für Museen daraus ergeben.